to speak to you on the theme of worship and rest. It's a new theme for me, and
heute möchte ich zum Thema Anbetung und Ruhe sprechen. In gewisser Hinsicht ist das für mich ein neues Thema. Ein Thema, das Gott mir derzeit nahe bringt. Ich glaube, dass Gott mir erst vor kurzem ein neues Verständnis von Anbeten und Ruhe finden geschenkt hat. Mir war immer klar gewesen, dass Anbetung eines der Hauptthemen der Bibel und somit von immenser Bedeutung für unser Leben ist. Aber ich hatte nie den Eindruck, dass ich das Wesen der Anbetung wirklich begriffen hatte. Anbetung unterscheidet sich meines Erachtens gewaltig von dem, was sich viele Christen darunter vorstellen. In vielen Gemeinden gibt es einen sogenannten Anbetungsgottesdienst und ich möchte niemanden kritisieren, denke jedoch, dass es in vielen dieser Gemeinden überhaupt keine Anbetung gibt. Man hat noch nicht einmal ansatzweise damit begonnen. Deshalb werde ich heute zunächst über die Schritte sprechen, die zur Anbetung führen, über das Wesen der Anbetung und schließlich über das Resultat der Anbetung, was meiner Auffassung nach Ruhe ist. Ihr stimmt mir sicher zu, wenn ich sage, dass Ruhe in unserer heutigen Zeit wirklich eine echte Seltenheit geworden ist. Wie viele Menschen wissen überhaupt noch, was es heißt, Ruhe zu finden? Ich lese zunächst Psalm 95 und dann einige Kommentare dazu. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, lasst uns zujauchzen, dem Fels unseres Heils. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank, lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen. In meiner Version ist hier eine Pause. Denn ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Sein ist das Meer, er hat es ja gemacht, und das Trockene, seine Hände haben es gebildet. Hier wieder eine Pause. Kommt, lasst uns anbeten und uns neigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Wieder eine Pause. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht, wie zu Meriba, wie am Tag von Massa in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, mich auf die Probe stellten, obwohl sie mein Werk gesehen hatten. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, ein Volk irrenden Herzens sind sie und sie haben meine Wege nicht erkannt. Darum schwur ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Es geschieht nicht oft, dass ein Psalm mit einer derart negativen Aussage endet. Sie dient meiner Auffassung nach dazu, diesen Punkt besonders zu unterstreichen. Danksagung, Lobpreis und Anbetung, diese drei Dinge hängen eng zusammen und sind doch verschieden. Ich möchte sie gerne mit den Farben des Regenbogens vergleichen, die verschieden sind, aber dennoch ineinander übergehen. Stark vereinfacht könnte man sagen, wir danken Gott für das, was er tut, insbesondere was er für uns tut. Wir preisen Gott für seine Größe. Und durch die Anbetung treten wir mit der Heiligkeit Gottes in Beziehung. Von all den zahlreichen Charaktereigenschaften Gottes ist seine Heiligkeit für uns Menschen am schwersten zu verstehen, weil sie keine Parallele hier auf Erden hat. Wir können über die Weisheit Gottes reden, wir kennen weise Menschen. Wir können über die Größe Gottes reden, wir kennen große Menschen. Wir können über die Macht Gottes reden, wir kennen Menschen, die ihre Macht beweisen. Doch nur Gott ist in der Lage, Heiligkeit zu demonstrieren. Sie ist eine einzigartige Eigenschaft Gottes und jener Menschen, die sie von ihm empfangen haben. Ich glaube, dass wir durch Anbetung ganz konkret mit dieser Heiligkeit Gottes in Beziehung treten. Weil es schwierig ist, Gottes Heiligkeit zu verstehen, ist es auch schwierig, in die Anbetung zu kommen. Meines Erachtens gibt es Schritte in die Anbetung. In Psalm 100 heißt es, zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Das sind zwei Schritte, mit denen wir uns Gott nähern. Du ziehst in seine Tore ein mit Dank, dann gehst du weiter in seine Vorhöfe mit Lobgesang bzw. Lobpreis. Doch keines von beiden ist Anbetung. Danksagung und Lobpreis sind im Grunde Äußerungen unseres Mundes. doch ausnahmslos jedes Wort der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, jedes Wort in der Bibel, das Anbetung bedeutet oder mit Anbetung übersetzt wird, beschreibt eine Haltung. Ich denke, das ist der Punkt, den Gott mir derzeit klar macht. Anbetung ist in erster Linie eine Haltung. Überall in der Schrift assoziiert man Anbetung mit bestimmten konkreten Haltungen. Den Kopf beugen, sich verbeugen und vor allem die Hände ausstrecken mit den Handflächen nach oben. Eine Haltung, von der in der Bibel oft die Rede ist, ist vor dem Herrn aufs Angesicht fallen. Ich muss immer schmunzeln, wenn Christen diese bekannte Hymne „Krönet ihn zum Herrn über alles“ singen, wo es heißt, mögen Engel vor ihm niederfallen. Das hört sich an wie, sollen doch die Engel vor ihm niederfallen. Doch die meisten Christen in Gemeinden würden nie auf diesen Gedanken kommen. Wir sind gerne bereit, es den Engeln zu gestatten, doch wir selbst sind viel zu ehrwürdig dazu. Ich werde hier nicht näher darauf eingehen, möchte jedoch eines sagen, auch wenn es Kontroversen auslöst. Ich bezweifle, ob ein Mensch, der noch nie auf seinem Angesicht vor Gott lag, dem Herrn überhaupt schon einmal richtig nahe war. Du müsstest in der Bibel ziemlich lange suchen, um einen wirklich wichtigen Mann zu finden, der nie auf seinem Angesicht vor Gott gelegen hätte. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, ich praktiziere das selbst hin und wieder, wenn ich mich nach Schutz sehne. Nicht aus Gesetzlichkeit oder als Ritual, denn der sicherste Platz, den ich kenne, ist auf meinem Angesicht vor dem Herrn zu liegen. Wisst ihr, was John Bunyan sagte? Wer unten ist, braucht keinen Fall zu fürchten. Wenn du am Boden bist, kannst du nicht mehr weiter runter. Jesus sagte, wer sich demütigt, wird erhöht werden und wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Ohne dieses Kapitel extra aufzuschlagen, möchte ich euch auf Jesaja 6 verweisen. Jesaja sah in einer Vision den Himmel, die herrlichen Himmelswesen und den Thron Gottes. Er sah die Anbetung im Himmel. Und sicher zweifelt niemand von euch daran, dass sie das im Himmel richtig machen. In seiner Vision ging es vor allem um die sogenannten Seraphim. Das hebräische Wort Seraph steht im direkten Zusammenhang mit dem Wort für Feuer. Die Seraphim sind feurige Gestalten, die dem Thron Gottes sehr nahe sind. Es heißt, jeder von ihnen hätte 3x2, also 6 Flügel. Sie riefen Tag und Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Doch am meisten beeindruckt mich, was sie mit ihren Flügeln tun. Mit Zweien bedecken sie ihr Angesicht, mit Zweien bedecken sie ihre Füße und mit Zweien fliegen sie. Das Gesicht bedecken und die Füße bedecken, das ist meiner Meinung nach Anbetung. Fliegen, das heißt dienen. Beachtet die Reihenfolge und das Verhältnis. Anbetung kommt vor dem Dienst. Ihr erinnert euch vielleicht, was Jesus zu Satan sagte, als dieser ihn in der Wüste versuchte, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Wenn die Anbetung nicht vor unserem Dienst kommt, bezweifle ich, ob er überhaupt akzeptabel ist. Du sollst erst anbeten und dann dienen. Die erste Aktivität der Seraphim war demnach die Anbetung und dann kam erst der Dienst. Und seht euch an, in welchem Verhältnis diese beiden Aktivitäten zueinander stehen. Von ihren 6 Flügeln verwenden sie 4 für die Anbetung und nur 2 für den Dienst. Und ich glaube, das ist das richtige Verhältnis. Anbeten ist doppelt so wichtig wie dienen. Beschäftigen wir uns nun mit dem Psalm, den ich eben vorgelesen habe. Ich erkenne darin ein Muster, wie man in die Anbetung hineinkommt, das ich euch gerne vermitteln möchte. Vorher noch eine weitere Bemerkung zum Thema Anbetung. Erinnert ihr euch, was Jesus zur Samariterin sagte? Die beiden unterhielten sich darüber, ob Jerusalem oder Samaria der richtige Ort zur Anbetung wäre, und Jesus meinte, es komme schon bald eine Zeit, in der man weder in Jerusalem noch in Samaria anbeten würde, sondern in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten würden, weil Gott nämlich solche Anbeter suche. Und ich war immer tief beeindruckt von dieser Aussage, dass Gott Anbeter sucht. Das Wort Geist ist meiner Auffassung nach ganz spezifisch mit Anbetung verbunden. Ich, wie auch die meisten anderen Bibellehrer, gehen allgemein davon aus, dass der Mensch der Bibel zufolge ein dreieiniges Wesen ist. Ihr könnt dies in 1. Thessalonicher 5,23 nachlesen. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Was unser Leib ist, das wissen wir. Die Seele ist unser Ich, unsere Persönlichkeit, die sagt, ich will oder ich will nicht, ich denke oder ich denke nicht. Meist sagt man, dieser Teil, also die Seele, bestehe aus drei Elementen, dem Willen, dem Intellekt und den Emotionen. Diese drei Elemente schlagen sich in den drei einfachen Aussagen, ich will, ich denke und ich fühle, nieder. Das ist ein stark vereinfachtes, aber dennoch zutreffendes Bild der menschlichen Seele. Der Geist hingegen hat eine zentrale, entscheidende Funktion. Er soll uns mit Gott in Beziehung bringen. Paulus sagt in 1. Korinther 6,17, wer dem Herrn anhängt, sei was? Er sagt nicht eine Seele mit ihm, das wäre auch nicht korrekt. Meines Erachtens ist die Seele nicht dazu in der Lage, mit dem Herrn eins zu werden, der Geist jedoch schon. Die Einheit vollzieht sich von Geist zu Geist. Gott ist Geist. Wer ihn anbetet, muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Beziehung spielt sich von Geist zu Geist ab. Mit dieser Anmerkung im Hinterkopf wollen wir uns nun noch einmal Psalm 95 ansehen. Die ersten beiden Verse schildern, wie ich sagen möchte, überschwänglichen Lob und Dank. Da wird keinerlei Zurückhaltung geübt. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns zujauchzen dem Fels unseres Heils. Das gefällt mir. Eins kann Gott meines Erachtens nur schwer akzeptieren, halbherzigen Lobpreis. Die Bibel sagt, groß ist der Herr und hoch zu loben. Wenn du nicht bereit bist, ihn hoch zu loben, dann lass es lieber ganz sein. Es wäre genauso, wie wenn man bei der Kollekte 20 Pfennig einlegen würde. In einem Land wie diesem wäre das meines Erachtens eine Beleidigung. Gott braucht kein Trinkgeld von uns. Es sind Ausnahmen denkbar. Vielleicht ist ein Kind hier, das nur 50 Pfennig hat und 20 Pfennig gibt. Das würde Gott viel bedeuten, mehr als 10 oder 15 oder 20 Mark von jemand anderem. Doch allgemein gesprochen möchte Gott nichts, das wir hergeben, um uns damit durchzuschummeln, sei es eine Geldspende oder Lobpreis oder was auch immer. Wisst ihr, was David sagte? Wie sollte ich dem Herrn das anbieten, was mich nichts gekostet hat? Wenn ihr je in der Mission gewesen wärt, könntet ihr das besser verstehen. Als wir Missionare in Ostafrika waren, schickten uns gute Gemeindemitglieder, die uns unterstützten, ihre gebrauchten, getrockneten Teebeutel nach dem Motto, wirf sie nicht weg, gib sie den Missionaren. Das stimmt, ich übertreibe nicht. Manchmal ist die Einstellung der Leute zu den Missionaren auch nicht viel anders als die zu Gott. Die Bibel sagt meines Erachtens, dass wir Gott im Endeffekt nicht mehr ehren, als wir seine Diener ehren. Jesus sagte, wenn sie euch aufnehmen, nehmen sie mich auf. Wenn sie euch ablehnen, lehnen sie mich ab. So wie sie euch behandeln, behandeln sie mich. Dieser Psalm gibt auf jeden Fall viel, viel Raum für lauten, gesungenen, begeisterten und überschwänglichen Lobpreis. Kommt! Lasst uns dem Herrn zujubeln, lasst uns zujauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank, lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen. So kommen wir in seine Tore mit Dank und in seine Vorhöfe mit Lobpreis. Das ist der Zugang. Meines Erachtens gibt es keinen Zugang ohne Lobpreis, da es in Jesaja 60, 18 heißt, deine Mauern wirst du Rettung nennen und deine Tore Lobpreis. In anderen Worten, wenn du in die Rettung eintreten willst, musst du durch das Tor gehen und jedes Tor ist Lobpreis. Es gibt keinen anderen Weg. Ohne Lobpreis hast du keinen Zugang zu Gott. In den nächsten Versen, Vers 3 bis 5, lesen wir, warum wir Gott preisen sollten. Ich weise euch darauf hin, dass es hier heißt, denn ein großer Gott ist der Herr. Erinnert euch, groß ist der Herr und wie zu loben? Hoch zu loben. Ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Sein ist das Meer, er hat es ja gemacht und das Trockene, seine Hände haben es gebildet. Das gesamte geschaffene Universum spricht von der Weisheit und der Größe des Schöpfers. Das sollte uns dazu veranlassen, Dank zu sagen und Gott zu preisen. Doch wenn wir diese Schritte der Danksagung und des Lobpreises gegangen sind, sind wir noch nicht am Ziel. Und nun ändert sich auch die Stimmung des Psalms und wir kommen zum Kernpunkt, Vers 6 und 7. Kommt, lasst uns anbeten und uns neigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. An dieser Stelle ist es nicht mehr angebracht, laut zu sein. Diese Worte weisen meines Erachtens darauf hin, dass nun eine ruhige Stimmung herrscht. Das wäre also die Anbetung. Vers 7 nennt uns nun zwei Gründe, warum wir den Herrn anbeten sollten. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Zunächst beten wir Gott an, weil er Gott ist und weil er unser Gott ist. Anbetung ist etwas, das im ganzen Universum einzig und allein Gott rechtmäßig zusteht. Männer und Frauen können wir loben und hervorheben, aber wir dürfen sie niemals anbeten. Anbetung ist die konkrete, unverwechselbare Bezugnahme auf Gott als Gott. Ich bin davon überzeugt, dass das, was wir anbeten, sich unserer gleichsam bemächtigt. Je mehr wir es anbeten, desto mehr werden wir sein Abbild. Aus diesem Grund ist es so ungemein wichtig, niemals das Falsche anzubeten. Denn alles, was du anbetest, gewinnt Macht über dich. Ich hatte schon mit Leuten zu tun, die früher Satanisten waren und Satan bewusst angebetet hatten. Gott sei Dank durfte ich erleben, wie sie befreit wurden, aber das war vielleicht ein Kampf. Vor vielen Jahren hatte ich es mit einer jungen Frau zu tun, die eine Art Satanspriesterin gewesen war. Es waren 6 starke Männer nötig, um sie festzuhalten, als sich diese satanische Macht in ihr manifestierte. Wir kamen vorwärts mit ihr, als jemandem plötzlich auffiel, dass sie noch einen Ring am Finger hatte, der über böse Kräfte verfügte. Und sie erzählte uns, dieser Ring sei das Zeichen ihrer Ehe mit Satan gewesen. Wir wollten ihr den Ring abnehmen. Doch der Dämon war so clever, dass er sie dazu brachte, den Ring zu verschlucken. Aber es war ein junger Mann dabei, der den Glauben hatte. Er gebot ihr und sie würgte den Ring wieder herauf. Wir warfen ihn in den See, doch sie wurde erst dann endgültig frei, nachdem sie alle Kleider verbrannt hatte, die sie jemals bei der Anbetung Satans getragen hatte. Es war ein absoluter Bruch mit allem erforderlich, was mit der falschen Form der Anbetung in Beziehung stand. Was du anbetest, ist dein Gott. Indem du es anbetest, wird es zu deinem Gott. Wenn wir Gott nicht anbeten, inwieweit ist er dann unser Gott? Zurück zu unserem Psalm. Wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Das ist der zweite Grund, warum wir Gott anbeten sollen. Anbetung ist meiner Meinung nach die angemessene Reaktion auf die Fürsorge Gottes. Mit Anbetung erkennen wir ihn als unseren Gott an und reagieren darauf, dass er sich um uns kümmert. Es ist meiner Meinung nach sehr wichtig, dass der Psalm hier nicht aufhört. Er endet mit einer feierlichen Warnung, wie ich es nennen möchte. Der letzte Abschnitt lautet nämlich: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht wie zu Meriba. Dann schildert Gott, was diese Generation damals getan hatte. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach: Ein Volk irrenden Herzens sind sie und sie haben meine Wege nicht erkannt. Darum schwur ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Hier werden wir mit zwei Alternativen konfrontiert. Die erste ist die richtige. In der Anbetung hören wir die Stimme Gottes. Indem wir Gottes Stimme hören und ihr gehorchen, gehen wir in die Ruhe ein. Das ist eins der Themen, denen ich kaum ausweichen kann. Und Ruth wird schmunzeln, denn gleichgültig, worüber ich predige, ich komme immer darauf zu sprechen, wie wichtig es ist, Gottes Stimme zu hören. In Jeremia 7,23 sagt Gott zu seinem Volk: Sondern dieses Wort habe ich ihnen geboten, hört auf meine Stimme, dann werde ich euer Gott sein. Soweit ich weiß, wird nirgendwo einfacher formuliert, was Gott fordert. Gehorcht meine Stimme, und ich werde euer Gott sein. In 5. Mose 28 werden alle Segnungen aufgeführt, die auf Gehorsam stehen, und alle Flüche, die auf Ungehorsam stehen. Die Segnungen beginnen mit den Worten: Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst. Die Flüche beginnen mit den Worten: Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, dann werden all diese Flüche über dich kommen. Auf die Stimme des Herrn hören oder nicht hören, das ist die Trennlinie. Anbetung bringt uns meines Erachtens an den Punkt, an dem wir Gottes Stimme hören können. Ich möchte euch nicht schockieren, aber es reicht nicht aus, in der Bibel zu lesen. Du sagst, das sei Altes Testament. Ich möchte dir kurz Johannes 10,28 vorlesen. Meine Schafe, was? Lesen die Bibel? Meine Schafe hören meine Stimme, und meine Stimme hörend folgen sie mir. Du kannst Jesus nicht folgen, wenn du seine Stimme nicht hörst. Es ist gut, in der Bibel zu lesen. Ich persönlich lese täglich mehrmals darin. Aber du kannst die Bibel lesen, ohne die Stimme des Herrn zu hören. Ich glaube, Anbetung ist der vorgezeichnete Weg, wie wir zu einer inneren Haltung und Beziehung kommen, die uns in die Lage versetzt, Gottes Stimme wirklich zu hören. Wenn wir Gottes Stimme hören, gehen wir in die Ruhe ein. An diesem Punkt versagte Israel. Sie schlugen den falschen Weg ein. Ich zeige euch, was sie taten. Sie beteten nicht an. Sie hörten Gottes Stimme nicht. Ihre Herzen wurden verhärtet. Sie provozierten den Zorn Gottes und sie gingen nicht in die Ruhe ein. Ich wiederhole diese Aufzählung. Diese Passage macht deutlich, dass Israel an diesem Punkt versagte. Sie beteten nicht an, sie hörten Gottes Stimme nicht, ihre Herzen wurden verhärtet, sie provozierten den Zorn Gottes und sie gingen nicht in ihre Ruhe ein. Da Anbetung, meiner Meinung nach, der Weg in die Ruhe ist, lautet der Titel dieser Predigt auch: Anbeten und Ruhe finden. Nur wer wirklich anbeten kann, kann auch die Ruhe genießen. Und Ruhe ist, wie gesagt, heutzutage wirklich eine Seltenheit. Die Menschen heutzutage sind viel zu ruhelos und nervös. Ich möchte kurz Hebräer 4,9 lesen. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Das ist eine sehr gute Übersetzung. Die King James Bibel sagt Ruhe, doch das griechische Wort lautet Sabbatismos, was direkt mit dem Wort Sabbat im Zusammenhang steht. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Auch die Bibel macht deutlich, dass die Israeliten nicht in die Ruhe eingingen, weil sie ungehorsam waren. Ich möchte nun ein wenig über die Sabbatruhe sprechen und eins gleich vorab. Ich rede nicht der Gesetzlichkeit nach dem Mund. Ohne näher darauf einzugehen, glaube ich nicht, dass Christen unter dem Gesetz des Mose stehen. Römer 10,4: Denn Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Der Tod Christi beendete das Gesetz als Mittel zur Rechtfertigung. Nicht in jederlei Hinsicht, sondern nur als Mittel zur Rechtfertigung. Wir werden nicht gerecht, indem wir das Gesetz des Mose halten. Und das wird auch nicht von uns erwartet. Ich persönlich glaube nicht, dass Christen den Sabbat halten müssen, so wie es die Juden mussten. Und ich sage euch noch etwas. Ich konnte nie glauben, dass der Sonntag der Sabbat sein soll. Der Sonntag ist der erste Tag der Woche, der Sabbat der siebte. Ich konnte das einfach nie glauben. Eins meiner Probleme ist, dass ich mit Logik zu tun hatte, bevor ich Prediger wurde. Und das lässt mich einfach nicht mehr los. Eins und sieben ist nicht dasselbe. Wenn wir noch dazu den Sabbat halten sollten und der Sabbat der Sonntag wäre, würden wir alle gegen den Sabbat verstoßen. Denn am Sabbat darf man kein Feuer anzünden, kein Licht einschalten, den Herd nicht einschalten und nur eine minimale Distanz reisen. Die meisten von euch könnten am Sonntag überhaupt nicht in die Gemeinde kommen. Auch darf man nicht Schweres tragen. Du dürftest deine schwere Thompson-Studienbibel nicht mitnehmen. Und deshalb sage ich, entweder wir machen es ganz oder gar nicht. Die Briten hatten immer eine sehr strenge und reichlich katastrophale Einstellung zur Sonntagsruhe. Einmal hieß es sogar, meine erste Frau Lydia sei vom Glauben abgefallen, weil sie am Sonntag strickte. In Neufundland, dem östlichsten Teil Kanadas, haben sich gute Christen noch vor 5 oder 10 Jahren am Sonntag nicht rasiert. Das stimmt wirklich. Gute Pfingstler haben sich am Sonntag nicht rasiert. Wenn man am Sonntagabend jemanden umarmte, fühlte der sich an wie ein Reibeisen. Ich habe das persönlich beobachtet und erlebt. In Großbritannien durften Kinder am Sonntag nicht Ball spielen. Es gab auch keine Zeitungen. Da will ich jedoch nicht näher drauf eingehen. Es ist doch so, entweder du hältst dich ganz daran oder gar nicht, aber mach dir keine eigenen Regeln. Die meisten dieser Regeln sind meines Erachtens menschliche Regeln, die nur sehr wenig mit der Bibel zu tun haben. Die Schrift sagt jedoch, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Ich habe euch deutlich gemacht, dass ich nicht davon spreche, den Sabbat zu halten oder den Sonntag zum Sabbat zu machen oder dergleichen. Dennoch gibt es etwas, das wir verpassen, wenn wir nicht Acht geben. Ich habe schon oft gesagt, wir seien nicht dazu verpflichtet, das vierte Gebot zu halten. Wie lautet das vierte Gebot? Du sollst den Sabbat heiligen. Ich möchte Einwände nicht mit Bibelstellen kontern, doch wenn ihr euch diesbezüglich eine Schriftstelle ansehen wollt, dann Kolosser 2,16, Paulus sagt, so richte euch nun niemand betreffs des Sabbats. Doch Gott hat mir deutlich gemacht, dass das nicht alles ist. Die Bundeslade, die in der Stiftshütte im Allerheiligsten stand, enthielt drei Dinge. Den Krug mit Manna, Aarons sprossenden Stab und die Steintafeln der 10 Gebote. Diese Bundeslade ist meiner Meinung nach ein Bild für Christus. Sie repräsentiert Christus in mir. Der Krug mit Manna steht dafür, dass wir von dem verborgenen Manna nehmen, wie es in der Offenbarung heißt. Das ist Gemeinschaft im Geiste mit dem Herrn. Der sprossende Stab ist meiner Meinung nach die übernatürliche Bestätigung, die durch eine übernatürliche Offenbarung kommt. Was sind die Steintafeln? Ich hatte immer hier einen leeren Fleck in meinem Denken. Da fehlte etwas. Aber wisst ihr, was ich glaube? Ich möchte euch meine persönliche Meinung weitergeben. Ich glaube, die Steintafeln sind das Gewissen. Ein Gewissen, das erleuchtet und in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes gebracht wurde. Wisst ihr, über das Gewissen könnte man mindestens 2 Predigten halten. Die Evangelikalen und Pfingstler haben das Gewissen abgeschrieben. Sie sagen, das Gewissen ist befleckt und man kann sich nicht darauf verlassen. Das war's. Doch das Neue Testament hat noch viel mehr über das Gewissen zu sagen. Ich will euch mit alledem nur eins vor Augen malen. Gott kann etwas in eurem Herzen tun, damit ihr seine ewigen, unveränderlichen Gesetze ganz natürlich haltet. Gott tut etwas in meinem Herzen in Bezug auf die Sabbatruhe. Das ist etwas Persönliches. Ich will niemanden dazu bringen, das zu tun, was ich tue. Ich persönlich bin zu der Anschauung gekommen, dass ich Gott nicht gefalle, wenn ich 7 Tage in der Woche jeden Tag arbeite. Abgesehen davon gefährde ich damit ganz sicher meine Gesundheit. Ich möchte kurz Jesaja 58, 13 bis 14 aufschlagen. Kapitel 58 ist das große Kapitel über das Fasten. Ich predige seit Jahren über Fasten und praktiziere es auch. Ich habe es in vielen Bereichen des Leibes Christi eingeführt, die es vorher nicht gekannt hatten. Doch am Ende dieser Stelle steht etwas, das ich immer überlesen hatte. Hier ist vom Halten des Sabbats die Rede und es heißt: Wenn du deinen Fuß zurückhältst, den Sabbat zu brechen und deine Geschäfte an meinem heiligen Tag zu treiben und nennst den Sabbat eine Wonne und den heiligen Tag des Herrn ehrwürdig und wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge machst, deinem Geschäft nachgehst und eitle Worte redest, dann wirst du deine Lust am Herrn haben. Und ich werde dich einherfahren lassen auf den Höhen der Erde und werde dich speisen mit dem Erbteil Jakobs, deines Vaters. Ja, der Mund des Herrn hat geredet. Hat uns dieser Abschnitt etwas zu sagen? Oder fällt er einfach nur aus dem Kapitel heraus? Wir können über das Fasten predigen, doch was die letzten 3 Verse betrifft, die sind für die Juden oder jemand anderen. Ist es so? Ich hasse es, die Bibel so auszulegen, denn jedes Mal, wenn ich das tue, fällt es auf mich zurück. Früher oder später sagt Gott, das hat auch dir gegolten. Dazu ein paar ganz einfache statistische Werte. Wenn du dich immer an den Sabbat hältst und 70 Jahre alt wirst, wie viel Zeit wendest du dann dafür auf, den Sabbat zu halten? Wie viele Jahre? Ein Siebtel, also 10 Jahre. Seht ihr, das hat mir der Herr klar gemacht. Als Gott zu Israel über das Geld sprach, sagte er ein Zehntel. Als er mit ihnen über ihre Zeit sprach, sagte er ein Siebtel. Was ist mehr, ein Siebtel oder ein Zehntel? Ein Siebtel. Mit anderen Worten, wovon wollte Gott mehr? Er wollte mehr von ihrer Zeit als von ihrem Geld. Das Erste, was Gott je geheiligt hat, war die Zeit. Er heiligte den 7. Tag. Bevor er einen Ort oder irgendetwas anderes heiligte, heiligte er die Zeit. Ich glaube, dass die Zeit noch heute geheiligt werden muss. Wenn wir es nicht lernen, die Zeit zu heiligen, leben wir, wie ich sagen möchte, ziemlich fleischlich. Gott sagte zu Israel, an jedem 7. Tag, in jedem 7. Jahr, in jedem 7. Jahr sollt ihr nichts pflanzen. Wisst ihr, was das ist? Eine Glaubensprüfung. Gott, was sollen wir dann essen? Ich kümmere mich darum, ihr lasst eure Hände ruhen. Israel versagte, denn im Grunde hielten sie sich nicht daran. Einige Jahrhunderte später sagte Gott, gut, euer Land hatte seinen Sabbat nicht, ich werde das ändern, ihr geht in die Gefangenschaft und dann wird es nur noch Sabbat haben. Ihr werdet alle Sabbate nachholen, die ihr versäumt habt. Wisst ihr, dass Gott mit geistlichen Leitern genauso verfährt? Du gibst nie Ruhe. Woche für Woche, Tag für Tag machst du unvermindert weiter. Du hast mir nie Zeit geheiligt. Du wirst die Sabbate einiger Jahre im Krankenhaus nachholen. Gibt es so etwas? Glaubt mir, ich kenne ziemlich viele Männer, denen dies widerfuhr, wenngleich sie diesen Zusammenhang auch nicht erkannten. Ich werde nun schließen, aber ich möchte euch mit einer Frage nach Hause schicken. Das ist sicher in Ordnung. Wisst ihr, was die protestantische Reformation in Gang setzte? Luthers 99 Thesen. Eine These ist ein Diskussionsgegenstand, aber keine Antwort. Mit anderen Worten, als Luther die Kirche ins Denken brachte, bewegte sich etwas. Und ich werde euch auch etwas zum Nachdenken mitgeben. Geht ihr optimal mit eurer Zeit um? Wisst ihr wirklich, was es heißt, Ruhe zu finden, Ruhe zu geben? Seid ihr in der Lage, euch selbst zu disziplinieren und alles ruhen zu lassen und nicht einmal mehr darüber nachzudenken? Könnt ihr euch einfach hinlegen und aufhören, darüber nachzudenken, was ihr alles tun solltet? Seht ihr, wir wissen gar nicht, was Ruhe ist. Gott hat angefangen, mich zu disziplinieren. Ich nehme meistens einen Tag der Woche und gebe ihn Gott. Es ist nicht der Sonntag. Damit will ich den Sonntag nicht kritisieren, doch wenn mir ein geistlicher Leiter sagt, der Sonntag sei für ihn ein Ruhetag, dann bezweifle ich das. Wie soll das ein Tag der Ruhe sein? Wenn man morgens aufsteht, die Kinder anzieht, in die Sonntagsschule bringt etc. Für viele Hausfrauen ist das der hektischste Tag der ganzen Woche. Wann finden wir Ruhe? Ich habe etwas Neues entdeckt, als ich lernte, anzubeten und in die Ruhe einzugehen. Und ich stelle fest, dass die beiden eng zusammenhängen. Ich halte viel davon, Gott zu danken und ihn laut zu preisen, zu tanzen, zu klatschen und zu singen. Ich tue dies alles. Aber es kommt eine Zeit, in der ich mein Gesicht und meine Füße mit meinen Flügeln bedecke und zuhöre, was Gott sagt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht. Dann geht nicht an seiner Ruhe vorbei. Gott segne euch.